Nur Golf auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Herzlich willkommen zu unserer Golfwoche hier auf meinsportradio.de. Denn wir blicken jetzt natürlich in der aktuellen Sendung nochmal zurück auf die US Open vom Wochenende. Aber in dieser Woche, da steht ja noch ganz Großes an bei uns auf dem Programm ab Donnerstag, nämlich die BMW International Open aus München-Eichenried live bei uns hier auf dem Sender. Von Donnerstag bis Sonntag sind wir vor Ort und versorgen euch mit allen wichtigen Informationen, mit den Interviews der Stars vom Grün und natürlich auch mit dem Live-Geschehen. Also bei uns verpasst ihr nichts in Sachen Golfsport in dieser Woche von der BMW Open bzw. BMW International Open. Und jetzt schauen wir zurück auf die US Open vom Wochenende und das machen wir mit unserer Kollegin Desiree Wolf hier bei Nur Golf. Hallo Desiree.
Genau, wir sprechen ganz open.
Ganz open, ja.
Über die vielen Open.
Da kommt man schon fast durcheinander. So offen.
Ja, ja.
So offen waren wir noch nie. Offen wie ein Scheunentor hier bei uns bei meinsportradio.de. Und wir gewähren euch übrigens ganz offen auch einen Blick hinter die Kulissen unserer Übertragung. Dann auf unseren Social Media Kanälen und natürlich auch auf unserer Webseite auf meinsportradio.de. Das noch als kurzer Schlenker zum Donnerstag bis Sonntag hier bei uns auf dem Sender. Jetzt schauen wir aber zur US Open und nach Erin Hills in Wisconsin, zum ersten Mal in Wisconsin ausgetragen und zum ersten Mal Brooks Koepka ganz oben auf dem Podium bei einem Major. Er siegt am Ende mit minus 16, 4 Schläge vor Hideki Matsuyama und Brian Harman, die sich den zweiten Platz teilen. Tommy Fleetwood folgt auf Platz 4, Xander Schaufele zusammen mit Bill Haas und Ricky Fowler auf Platz 5. Fowler, der ja zum Auftakt die Pace gemacht hatte, mit einer 65 eröffnet hat. Das wurde im Laufe des Turniers aber noch ein bisschen getoppt. Martin Keimer geteilter 35. und Stefan Jäger geteilter 60. Das erstmal die nackten Zahlen, Desiree, aber wir müssen vor allen Dingen natürlich auf Brooks Koepka eingehen. Ein Mann, der eine ganz erstaunliche Entwicklung eigentlich genommen hat. Angefangen auf der Challenge Tour in Europa, dann auf der European Tour gespielt und sich sukzessive nach oben gespielt.
Genau, ist nicht der Weg, den natürlich die meisten seiner amerikanischen Kollegen beschreiten. Es gibt noch andere Amerikaner, die das so machen. Mhm. Peter Uihlein wäre zum Beispiel so ein Name, der auch auf der European Tour unterwegs ist und diesen Weg beschreitet. Aber die meisten Amerikaner gehen natürlich über die Web.com-Tour und versuchen sich so die PGA-Tour-Karte zu erspielen. Insofern war der Weg von Brooks Koepka durchaus ungewöhnlicher, hat sich aber für ihn offensichtlich als genau richtig rausgestellt. Er ist jetzt 27 und hat seinen ersten Major-Titel gewonnen. Alle waren gespannt, was jetzt letztendlich, also ob es tatsächlich wieder einen First-Time-Major-Winner gibt. Das ist der 7. in Folge, glaube ich, mindestens.
Ja, der 7. in Folge.
Ne? Also das ist natürlich eine, weißt du, also ich habe in den letzten Tagen so ein bisschen gedacht, so früher, Trademark früher mit Tiger und seiner Dominanz, das ist ja alles beeindruckend und dann gewinnt er Turnier um Turnier und Turniere auch gern 2- und 3-mal oder vielleicht auch mal mehrere Majors pro Jahr. Aber was wir jetzt haben, ist tatsächlich so ein unglaublich dichtes Feld von wirklich Weltklasse-Golfern. Also es ist nicht so, dass die nix können, sondern die sind so nah beieinander in ihrer Qualität, dass es möglich ist, über 2 Jahre bei jedem Major, also jetzt warten wir mal das nächste noch ab, aber 7 Majors hintereinander, verschiedene Sieger zu haben und vor allen Dingen First-Time-Winner zu haben, die zum ersten Mal in ihrem Leben einen Major gewinnen. Und was eben auch zeigt, wie schwierig das ist, das zu wiederholen, auch für zum Beispiel Martin Keimer, gut, da ist es noch nicht allzu lange her, dass er sein letztes Major gewonnen hat, aber war jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Rory McIlroy auch, solche Spitzenleute, solche Kaliber gehen da nicht einfach mal hin und gewinnen halt wieder eins, sondern es ist wirklich das Niveau so hoch und die Weltklasse so beieinander, die Weltspitze so beieinander, dass es möglich ist, dass so viele verschiedene Leute gewinnen und es ist immer reizvoll, es ist bei jedem dann eine kleine andere Geschichte. Ich meine, die Geschichte von Sergio Garcia zu toppen ist jetzt fast nicht möglich, ja, mit diesem unglaublichen Vorlauf auf diesen Masters-Sieg, den er jetzt eingefahren hat.
Könnte nur Lee Westwood noch toppen, aber das ist weiter, weiter Ferne.
Ja, die Open stehen vor der Tür, also man weiß es nicht. Das wäre eine Schau. Lee Westwood gewinnt die British Open. Wow. Also dann gehe ich in die Kirche und zünde eine Kerze an. Vielleicht sollte ich das vorher machen.
Mach mal.
Naja. So gläubig bin ich dann auch wieder nicht. Aber es ist wirklich jetzt mit Brooks Koepka eben der 7. First-Time-Winner und ich hätte tatsächlich so eher, also Ricky Fowler hat jetzt die Bürde des bestplatzierten Spielers der Welt, der immer noch kein Major hat und ist prompt mit dieser Bürde jetzt auch gar nicht so zurechtgekommen. Der hätte ja nämlich durchaus Chancen gehabt, du hast ja schon gesagt, er hat am ersten Tag die Pace vorgegeben mit seiner 65 Und Köpka hat das richtig gut durchgezogen und mit einer Ruhe und Gelassenheit, das ist halt schon sehr bewundernswert.
Bewundernswert auch und ungewöhnlich vor allen Dingen für US Open, bevor wir auf Brooks Koepka gleich nochmal ganz ausführlich eingehen, auch auf den Turnierverlauf, aber die Scores, die bei dieser US Open in diesem Jahr erzielt wurden, die wirken schon sehr erstaunlich. Die ersten 31 Golfer, alle unter Par. Das hat es bei der US Open auch lange nicht gegeben und das nach dieser Vorpropaganda im Anfang, wo ja Spieler wie Kevin Na sich beschwert haben, mein Gott, die Fescues, da kommt's ja überhaupt nicht raus, das ist ja ein völlig unspielbarer Platz, überspitzt gesagt, haben sich ja viele beschwert. Am Ende so schlimm war es gar nicht. Ein paar Favoriten sind gestorben dabei, in Anführungsstrichen, aber Leute wie Brooks Koepka, die kamen da offensichtlich bestens mit zurecht.
Ja, liegt aber auch so ein bisschen daran, dass das Koepka wirklich auch das entsprechende Spiel dafür hat. Hm. Er ist auf der Pressekonferenz gefragt worden, gerade eben auch mit dem internationalen Vorlauf, den wir schon angesprochen hatten auf der European Tour, was ja heißt, European Tour heißt ja auch nicht Europa, das heißt ja in Asien, in Afrika, überall die Turniere zu spielen. Und er hat was relativ Interessantes, finde ich, gesagt oder hat es gut analysiert, was sein Spiel auch so wandlungsfähig macht oder was ihn dazu befähigt, auch auf mehreren Kontinenten schon gewonnen zu haben.
Hören wir rein.
I feel like I strike it really well. I can control my flights. Control the spin, and anytime you can do that, you pretty much can play anywhere. I drove the ball really well this week, so that helped. You know, obviously the fairways are a little bit wider, and you know, to have that where some of the misses typically would be in a bunker and deeper off in like the typical U.S. Open, but you know, they were able to hang on, especially with the wet conditions.
Ja, er hat's gesagt, eben was ihn auszeichnet, und das schlägt sich natürlich auch in den Zahlen nieder. Er ist derjenige, der die meisten Fairways getroffen hat. Er hat die meisten Greens in Regulation getroffen bei diesem Turnier. Also er hat den Ball im Spiel gehalten.
Ja, und das ist genau die Grundvoraussetzung für diesen Platz eben. Wir haben ja, man muss es leider nochmal ansprechen, ich will da gar nicht auf ihm rumtrampeln, weil ich es total schade finde, aber wir hatten ja das Interview von Rory McIlroy vor dem Turnier, der gesagt hat, was, die haben jetzt da nochmal irgendwie Fescue weggemacht. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben also wirklich Bass erstaunt, als er darauf angesprochen wurde und sagt, wir haben hier 60 Yards breite Fairways. Also wenn ein sogenannter Weltklasse-Spieler, und das sind ja alles Weltklasse-Spieler, die am Start sind, nicht in der Lage ist, das Fairway zu treffen, dann kann er auch heimgehen. Was er dann ja auch wirklich umgesetzt hat, leider. Also bei denen war es tatsächlich so, also bei Rory lag es nicht nur daran, dass er links und rechts mal draußen lag, aber er hat tatsächlich seinen eigenen Anspruch da nicht umsetzen können. Und Brooks Koepka hatte dann wirklich so ein, also ich würde es nicht sagen wie ein Uhrwerk, aber man kann ihn tatsächlich ein bisschen mit Dustin Johnson vergleichen, finde ich. Die haben beide so diese mega chillige Gelassenheit und Ruhe. Also ich habe Koepka noch nie ausflippen sehen in irgendeine Richtung. Und sie haben dann durchaus ein bisschen ähnlich veranlagtes Spiel auch. Und insofern ist es dann halt wirklich, und Koepka hat jetzt das geschafft, was er nach eigener Aussage in den letzten Turnieren einfach hat vermissen lassen. Also er war halt gut, er ist jetzt 27, er ist jetzt nicht mehr irgendwie so ein totaler junger Hüpfer. Und er war natürlich aus seiner Sicht unter Druck und meinte so ein bisschen, er wäre so ein Underachiever und er müsste jetzt unbedingt Turniere gewinnen. Und wenn du natürlich dich unter Druck setzt und Turniere gewinnen willst, ist es ganz schlecht. Und dieses Mal hat er offensichtlich eine andere Taktik gewählt.
Wir hören mal rein, wie er drüber gesprochen hat, was er gesagt hat.
Just staying one shot at a time. That's what I kept doing. You know, I got a bunch. Dustin actually called me last night and told me the same thing, just stay patient, just keep doing what you're doing, you're going to win the thing, and just don't get ahead of yourself. You know, a bunch of people told me that, and I felt like I really stayed patient all week. You know, between conversations I've had with Claude and Pete Cowan sat me down, I think on Tuesday, and kind of had a conversation with me, and on you know, just kind of staying patient, not trying to win. I felt like that's kind of been the thing lately with me, why I haven't really played that well. I've been trying to win so badly. I felt like I've underachieved. And, you know, the more patient that I can become, the more times I'll put myself in this situation.
Und diese Ruhe und Geduld, die hat es am Ende für ihn dann auch rausgerissen. Er war ja als Zweiter, geteilter Zweiter, in die Schlussrunde gegangen und hat am Ende dann die Nerven behalten, eine 67 seiner 68 vom Vortag nochmal folgen lassen, damit insgesamt 3 Rundenergebnisse 70 und besser. Am zweiten Tag gab es eine 70, am ersten eine 67, also die Ruhe, in der Ruhe liegt die Kraft auch auf so einem Platz.
Ja, und das war aber auch irgendwie klar, dass du bei so einem Turnier, wo du durchaus, du hast natürlich mit Wind zu kämpfen, das war übrigens auch am Schlusstag, am Anfang der Runden wirklich schwierig mit 30 Miles per Hour, also das musst du dann schon gut einschätzen können. Und ich glaube tatsächlich, dass du bei einem Major noch mal eine andere nervliche Belastung hast, weil du natürlich noch mehr diesen Major-Titel endlich gewinnen willst, wenn du ihn noch nicht hast. Ja. Und die, die ihn haben, wollen halt noch einen. Und dadurch ist es tatsächlich wichtig, dass man sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt. Klassisches Beispiel, finde ich, für aus der Ruhe gebracht, kann man eigentlich so sagen, ist Justin Thomas. Justin Thomas zerlegt diesen Platz am Samstag mit einer 63. Hat damit, ich weiß nicht, wie viele Rekorde bei US Open-Statistiken gebrochen. Das war eine fantastische Runde, unvorstellbar gut. Und er hat sich damit natürlich ganz nach vorne gespielt, weil du sagen musstest, mein Gott, was der Kerl mit diesem Platz anstellen kann, das ist eine, wirklich, der ist hochfavorisiert, wenn der so einen halbwegs, nur halbwegs so einen Schlusstag hinlegt, dann gewinnt er das Turnier. Mhm. Und Justin Thomas ist eben dann nicht durchgekommen, der hatte die Ruhe nicht und das hast du ihm auch angesehen. Der hat schon mal wirklich schlecht angefangen, der hat gleich mal an der 2 ein Bogey gespielt, an der 4 ein Bogey gespielt, an der 5 ein Bogey gespielt, dann war so ein bisschen Ruhe im Karton, ein einziges Birdie auf der 10 und dann nochmal ein Bogey an der 13, ansonsten im Paar. Mhm. Und du hast ihm angesehen, der ist auf die Teebox, der stellt sich hin, spricht den Ball an und er hatte was, ich will jetzt unbedingt was Tolles machen. Mhm. Das ist so diese Konterreaktion, wenn du entspannt bist und einen tollen Samstag spielst, dann willst du noch einen tollen Sonntag spielen und einfach auf einmal ist es nicht mehr entspannt. Mhm. Ich vergleiche es auch gern mit meinem gestrigen Zustand. Ich war gestern früh auf dem Golfplatz, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und war nicht ganz erholt, sagen wir mal. Ich bin spät nachts heimgekommen und der letzte Cocktail war irgendwie schlecht. Ich weiß auch nicht warum. Und habe echt gedacht, oh Gott, und jetzt morgens um 8 Uhr 18 Loch Golf gehen in der Sonne, das kann ja heiter werden. Ich habe gespielt wie ein Weltmeister, weil du halt dann einfach total grounded bist. Ich war ganz entspannt. Ich hatte da auch gar keinen, auch nicht jetzt, oh, ich will jetzt was machen. Dazu war ich gar nicht in der Lage. Ich wollte einfach nur entspannt Golf spielen und schon läuft die Kiste. Und bei Justin Thomas war es eben genau die umgekehrte Geschichte. Er wollte unbedingt jetzt diese Sonntagsrunde auch noch gut gestalten und du hast es ihm angesehen. Du hast seinen Schlägen angesehen. Er hat dann die Drives verzogen zum Teil. Einfach, weil er zu sehr gepusht hat, weil er zu sehr wollte. Und damit hat er sich alles versaut. Ist wirklich auf den geteilten 9. Platz noch zurückgefallen. Das ist also diese minus 8, also mit nur 75 am Sonntag. 12 Schläge schlechter als am Samstag. Das ist eben so ein Gap, was da entstehen kann. Und dem steht eben Brooks Koepka gegenüber, der seine 67 spielt, der wirklich das Feld da in Schach halten kann, der auch nie wirklich gefährdet schien. Und als es dann mal so ein bisschen tricky wurde und als es auf die entscheidenden Löcher ging, das ist so dieser Stretch, würde ich sagen, zwischen Loch 13 und Loch 16.
Da blieb er cool, Desiree. Ich will dich nicht unterbrechen, aber das machen wir gleich hier bei nur Golf auf meinsportradio.de. Wir machen ein kurzes Break und dann sind wir mit diesem Stretch, den Brooks Koepka dann super gespielt hat und vor allen Dingen auch besser als zum Beispiel Brian Harman, der ja auch noch aus dem Sattel fiel, ein bisschen weniger tief als Justin Thomas, aber eben auch aus der Führungsposition viel. Das besprechen wir gleich hier bei nur Golf auf meinsportradio.de. Und von Donnerstag bis Sonntag, da seid ihr bei uns ganz richtig, wenn ihr Golf mögt, hier bei uns auf meinsportradio.de. BMW International Open aus München, Eichenried.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und mit Desiree Wolf und wir blicken zurück auf die US Open in Erin Hills in Wisconsin und auf den ersten Major-Sieg von Brooks Koepka, der vor allen Dingen dank seiner Nervenstärke und seiner ruhigen Art am Ende dieses Turnier gewonnen hat. Wir hatten eben schon besprochen, warum Spieler wie zum Beispiel auch Justin Thomas aus dem Sattel fielen, weil sie eben diese Ruhe nicht hatten, aber Brooks Koepka gerade da, wo es interessant wurde und wo es dann auch entscheidend wurde, da hat er eine sehr gute Ruhe behalten auf dem Stretch der Löcher 13 bis 16 und das hat er im Interview hinterher auch nochmal bestätigt.
Yeah, I mean that stretch, yeah, that par save was massive on 13. I mean that's kind of the reason I felt like I had so much confidence coming down, especially with a par 5 coming up, knowing you need to birdie that. And to be honest with you, I think it was like 300 to the pin, but I knew I could get there. The 3-wood, if I just turned it and leaving it in that bunker, wasn't that bad. Anywhere over there was fine. And, you know, on 15, I kind of hit actually a poor tee shot, but that second shot was unbelievable. that pin's hanging off the back and into the wind. It was pretty impressive, or I thought. It was probably one of the best shots I've hit all week, to be honest with you. And then I saw the pitch mark on 16, and that almost, I think, stayed up top. I don't know, we couldn't see the bottom of the flag, but, I mean, I flushed it right at the flag. So ball striking was really good, and, you know, anytime you're striking it well, you're going to give yourself some chances, and I just built off that putt on 13 and had some confidence.
Ja, Par Save an der 13 als Confidence Boost, als Selbstvertrauensverstärker und dann dreimal Birdie 14, 15, 16. Da hat er sich abgesetzt.
Genau, das war die Entscheidung. Also bis dahin war es wirklich noch offen. Da hätten noch diverse Spieler da eventuell noch angreifen können. Da war ja auch Ricky Fowler letztendlich noch in the mix. Tommy Fleetwood war schon relativ früh nicht mehr ganz so dran. Insofern, der war so ein bisschen raus. Charlie Hoffman hatte so ein Zwischenhoch. Der war auch mal, vielleicht nicht ganz an der Schlagzahl von Koepka dran, aber also es gab so natürlich Bewegungen im Leaderboard und Koepka, Matsuyama kam natürlich noch auf. Mhm. Aber mit diesen Birdies von 14 bis 16 hat er dann die Führung ausgebaut und da war dann auch alles klar. Und wenn du halt guckst, Brian Harman hat eben, der war ja wirklich da ganz nah an ihm dran gewesen und auch in Führung gelegen zeitweilig. Und der hat eben an der 12 und 13 zwei Bogies gespielt, die sehr wehgetan haben. Und konnte dann zwar auch auf der 14, das ist ein paar 5, ein Birdie spielen. Das war im Prinzip das gleiche Ergebnis wie Brooks Koepka, die 15 allerdings nicht. An der 16 hat er auch nochmal ein Birdie gespielt, aber da war er halt schon zu weit hinten. Also er hat es halt schon vorher vergeben und hat dann noch an der 18 leider auch noch ein Bogey als Schlussloch gespielt, ja. Was ihn dann von einem alleinigen zweiten Platz auch noch weggebracht hat, was natürlich auch geldtechnisch immer mega schade ist. Den geteilten zweiten Platz mit Hideki Matsuyama, der gibt natürlich nicht so viel Kohle, als wenn du ihn allein gehabt hättest. Ja. Und auch einfach generell die Platzierung, da wäre er halt wirklich noch näher dran gewesen. Und Brian Harman hat da, glaube ich, noch so ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Der hat so eine tolle Woche gespielt, wirklich super Ergebnisse gespielt. Und die Schlussrunde war seine schlechteste. Das ist immer so ein bisschen bezeichnend. Ich meine, 72 auf dem Course ist immer noch, da wären manche froh gewesen, wenn sie einfach am Schlusstag even par gespielt hätten. Aber er hat es halt nicht durchbringen können. Und Brooks Koepka, ist immer ganz witzig, dass die Pros so ganz oft nicht aus einem tollen Birdie oder Eagle ihr Selbstvertrauen ziehen, sondern aus einem Par-Save. Hm. Weil das tatsächlich die größere Drucksituation ist. Also die Gefahr, ein Bogey zu spielen, beeinträchtigt ja viel mehr als die Gefahr, ein Paar zu spielen, ja, sozusagen. Also ein Birdie ist immer irgendwie was du gerne mitnimmst, ist so ein Add-on und was du natürlich auch permanent versuchst zu spielen. Aber wenn ein Paar wirklich sehr, sehr gefährdet ist, wie es in diesem Fall war, an der 13 von Brooks Koepka, und du das dann wirklich durch Nervenstärke und Können dann noch für dich entscheidest, ist das manchmal ein größerer Boost als ein tolles Ergebnis auf einem anderen Loch. Ja. Und genauso war es bei ihm.
So war es bei ihm und wir hatten vorher schon angesprochen, diese Ruhe, die er eben hat und die er natürlich dann durch dieses Pass-Save sich dann auch noch zusätzlich geholt hat, die hat er auch unter anderem einem Telefongespräch mit Dustin Johnson zu verdanken und über dieses Telefongespräch hat er auf seiner Siegerpressekonferenz natürlich auch gesprochen, war gar nicht so lang das Gespräch.
Yeah, I mean, there's probably not that much that's that interesting. I mean, to be honest, I mean, it was a long phone call for us. It was like 2 minutes. So, there wasn't much, but he just said a few things, and you know, just stay patient, and you know, I'll win if I stay patient and just keep doing what I'm doing, because you know, we played Tuesday, practice round together, and he watched me play. I thought I played pretty solid on Tuesday, and you know, he said he was pulling for me, and just hang in there, it'll happen.
Also ein sehr, sehr langes Gespräch zwischen den beiden. 2 Minuten.
Ja, unglaublich. Also die sind ja auch beide natürlich Spieler, die sich jetzt nicht darin übertreffen, unglaublich informativ zu sein. Es gibt mehrere Komponenten, in denen sie sich sehr ähnlich sind. Es ist auch wirklich so, dass sie beide auch keinerlei Interesse haben, großartig so Strategie oder ihr eigenes Spiel zu analysieren und mitzuteilen. Da gibt's andere, die da eher so, da fragst du, hey, wie lief's denn heute? Und dann quatschen die da erstmal und sagen, ja, und da habe ich das gemacht und da habe ich das gemacht. Und das ist einfach nicht die Art von DJ und das ist auch nicht so wirklich die Art von Brooks Koepka. Und ja, also insofern ist das, diese Ähnlichkeit besteht. Und Koepka ist natürlich durchaus glücklich, wenn er jemanden hat, der ihm diese Tipps gibt. Sowas kann tatsächlich matchentscheidend sein. Und es ist jetzt nicht so, dass DJ sich da Samstagabend mit einem Phone-Call das erste Mal bei ihm gemeldet hat. Also die kennen sich natürlich schon länger. Und dieses, wir haben ja schon auch bei Tiger Woods drüber gesprochen oder auch bei Rory McIlroy, dieses Mentoring, dass du dich halt dann ein bisschen um jüngere, noch nicht so erfahrene Spieler, jüngere muss nicht sein, aber noch nicht so erfahrene Spieler kümmerst, ist ja ganz wichtig. Und das ist ja auch das Schöne im Golfsport, dass du nicht nur guckst, ah, ich muss hier meine Punkte machen, ich muss hier meine Turniere gewinnen und ich sag ja keinem, wie es geht, damit die nicht, um Gottes Willen, nicht toller werden, als ich selber bin. Ja. So läuft's eben nicht. Und das ist das Faire an dem Sport und das Tolle an dem Sport. Und das gibt schon ganz viele, die einfach richtig gute Freunde sind, und zwar nicht nur gute Freunde in dem Spring Break Sinn von Ricky Fowler und Justin Thomas und Konsorten, die halt einfach Party miteinander machen und mega Spaß haben, sondern auch gute Freunde im Sinne von, hey, ich gebe dir mal so einen wirklich guten psychologischen Hinweis oder so einen Tipp für dich, so, das ist ja so ein Trigger, den man dann mitnimmt, den man sich ja am Sonntag in dieser Runde dann mehrmals auch vorsagt, hey, jetzt bleib mal hier geduldig, jetzt mal hier nicht zu viel wollen, eins nach dem anderen. Und dafür ist so eine Freundschaft natürlich gut und das ist unglaublich viel wert, finde ich.
Da hatten wir drüber ja neulich auch berichtet im Zusammenhang mit dem letzten Erfolg für Jason Duffner nach so langer Durststrecke, dass der sich in der Offseason nämlich mit Ricky Fowler zusammengetan hat, auch ein bisschen bei ihm gewohnt hat, auch letztlich unter die Fittiche des ja deutlich jüngeren Ricky Fowler genommen wurde und auch in dessen Freundeskreis integriert wurde, nur zum Spring Break. Da wurde er sogar eingeladen, aber er wollte nicht mit, war ihm dann vielleicht doch ein bisschen zu albern, vielleicht mit den jungen Hüpfern da rumzurennen.
Naja, da...
Er wollte Golf spielen.
Erstens, das ist ein Tick seriöser. Zweitens muss man ja da dauernd oberkörperfrei rumrennen. Vielleicht wollte auch das nicht unbedingt. Keine Ahnung. Aber das ist wirklich was in diesem Sport einfach toll ist. Das ist auch, das hat so eine Komponente, also das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber auch wenn du dir diese Masters-Schlussrunde anguckst mit Justin Rose und Sergio Garcia, wo in einer anderen Sportart sich zwei Kontrahenten vielleicht auffressen würden, um diesen Sieg zu bekommen. Oder zumindest, weißt du, wenn Blicke töten könnten oder irgendwie sowas. Ja. Und was machen die? Die gehen zusammen über den Platz, wie bei so einer Proberunde irgendwie. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Justin Rose, wenn auch sehr unbewusst, aber dass er ihm das so, also der hat es ihm nicht geschenkt, um Gottes Willen, aber dass da schon so positive Vibrations waren, dass Garcia das auch durchziehen konnte. Ich wage, also es ist eine krude Theorie, aber ich glaube, wenn Garcia mit jemand anders die Schlussrunde gespielt hätte, hätte es vielleicht wieder nicht geklappt.
Das könnte sein. Garcia und Tiger Woods. Ja, das ist eine andere Geschichte.
Das ist sehr befruchtendes Klima, mit Sicherheit.
Vielleicht auch.
Ja, also das ist so, wie gesagt, wir haben da so natürlich Schwingungen und ganz wichtige Motivationssachen. Und Koepka ist einfach dieser chillige Typ. Und jetzt natürlich mit einem Major-Sieg im Rücken kannst du natürlich alles andere noch viel entspannter angehen. Ich meine, du musst dir mal geben, das ist sein zweiter Sieg auf der PGA-Tour. Sein erster Sieg war 2015, die Waste Management Open in Phoenix, dieses Party-Turnier. Und seither war ja nichts mehr. Er war immer super platziert, er war auch bei allen Majors immer im Cut, immer unter den Top, was weiß ich wie viel, zum Teil Top 10, aber er hat halt nie mehr in Anführungszeichen seit 2015 ein Turnier gewonnen und dann holt er sich als zweites Turnier mal irgendwie locker flockig die US Open. Das ist ein richtiges Ding. Also das hat er noch gar nicht realisiert. Der wird noch 2-3 Tage brauchen, bis er gecheckt hat, was er da eigentlich gemacht hat am Wochenende.
Er hatte hinterher aber erklärt, woran es vielleicht gelegen haben könnte. Es war nämlich das erste Mal, dass keiner aus seiner Familie, also weder Mutter noch Vater, mit dabei war bei einem Major. Er meinte, ja, was das jetzt aussagt, bin ich mir gar nicht sicher, meinte er natürlich mit einem Grinsen. Seine Freundin war übrigens da und er hat eine neue Freundin. Das haben die Kollegen von Fox, die ja im Golfsport jetzt nicht so erfahren sind, noch nicht ganz mitgekriegt. Denn nämlich der Kommentator, der hat die Frau offensichtlich mit dem falschen Namen angesprochen.
Autsch.
Mit dem Namen der Ex-Freundin. Bisschen peinlich.
Aua, das ist natürlich blöd. Also wenn du das nicht sicher weißt, sollst du das lassen. Kleiner Tipp von mir.
Und hat dann auch deren Lebensgeschichte so quasi erzählt. Also es passte nicht ganz zusammen. Da müssen die Kollegen da nochmal ein bisschen nachlegen. Ich hoffe, uns passiert nicht Ähnliches am Wochenende in Eichenried. Aber wir werden uns vor allen Dingen auf Sport konzentrieren und weniger das Privatleben der Golfer thematisieren.
Ist auch tatsächlich für mich nicht so interessant, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, obwohl ich jetzt irgendwie durchaus jemand bin, der auch mal Klatsch und Tratsch mag und wir bringen ja auch mal 1, 2, 3 Details hier in die Sendung rein. Aber letztendlich ist es doch völlig wurscht, mit wem die da zusammen sind, was sie da machen. Das ist dann schön in dem Moment, wenn du als Sieger natürlich deine Familie auf dich zustürzen hast, aber ansonsten geht's ums Golfen und also wir konzentrieren uns da schon mehr auf die Spieler.
Obwohl du ja unsere Society-Reporterin in München bist.
Ich wollte gerade sagen, also ich leichten Touch habe ich natürlich. Wenn es was Aufregendes gibt, werde ich das berichten, aber ja, grundsätzlich geht's dann doch erstmal ums Spielen.
Und da werden wir uns dann auch natürlich drauf konzentrieren und das machen wir auch hier gleich noch anhand der US Open 2017 in Erin Hills hier auf meinsportradio.de, denn es gibt natürlich noch ein bisschen was zu besprechen und das machen wir gleich hier im nächsten Take bei uns in der Sendung.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
US Open in Erin Hills in Wisconsin. Heute Thema hier in der Sportshow nicht, sondern bei Nur Golf hier auf meinsportradio.de. In der Sportshow, da haben wir es ausgegliedert. Das machen wir natürlich ganz ausführlich hier bei Nur Golf, Desiree. Und wir haben Brooks Koepka jetzt ja schon ausführlich, ja, geehrt, das müssen wir sagen, aber wir können auch noch ein paar weitere Fakten zum Sieg von Brooks Koepka nennen, denn dieser Sieg hat natürlich ein bisschen Auswirkungen auf ihn und auch auf seine Karriere.
Ja, also das zum einen hat er flockige 2,8 Millionen Dollar da einfach mal mitgenommen, ganz nettes Taschengeld.
Höchste Summe übrigens, die bisher bei einem Major ausgezahlt wurde, man hat das Preisgeld nochmal ordentlich angehoben, das Gesamtpreisgeld für die US Open 12 Millionen Dollar.
Krass. Ja. Ich wollte gerade sagen, 2,8 kommt mir irgendwie unbekannt vor. Das hatten wir doch noch
nie. Das ist
neu,
genau. Das ist neu.
Ja, ja, also das ist schon mal ganz nett. Er wurde übrigens, das ist auch noch ein kleines Detail am Rand, er wurde in der Pressekonferenz auch gefragt. Also er hat wohl mal irgendwann mal gesagt, dass er wohl früher Baseball gespielt hat. Ich glaube, es war Baseball. Und dass er sich so manchmal in den frühen Jahren seiner Karriere gefragt hat, ob er nicht besser beim Baseball geblieben wäre. Und dann hat ihn ein Reporter natürlich darauf angesprochen, ob er das dann immer noch denkt. Und dann hat er gesagt, nö, die Entscheidung war jetzt ganz okay. Also er wird, also gerade auch mit den 2,8 Millionen Dollar, ja, also das, er wird schon damit zurechtkommen. Erstmal. Insofern sehr süß. Aber was natürlich, also die definitiv krasseste Auswirkung ist, rein optisch dann, ist natürlich, dass er unter die Top 10 der Weltrangliste kommt damit. Mhm. Er wird wahrscheinlich als 9. rauskommen. Er hat tatsächlich jetzt, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, Top 20 in den letzten 4 US Open gespielt. Also war geteilter 4., geteilter 18., geteilter 13. und jetzt eben der Winner. Und vor allen Dingen ist natürlich diese minus 16, wir hatten ja drüber gesprochen, es gab ja Anfang der Turnierwoche, gab es ja so Stimmen von wegen, naja, das kann ja nicht sein. Also ich weiß nicht mehr, wer war es das? War das Brent Snedeker oder Brandon Steele, der gesagt hat, jetzt ist ja nett, wenn die auf minus 10 liegen nach dem ersten leichten Tag, aber das Endergebnis bei den US Open wird dann doch eher bei plus minus even par liegen. Und da ist natürlich minus 16 ein Riesenscore. Ja. Er ist damit gleich auf mit Rory McIlroy, der 2011 tatsächlich eben auch dieses Ergebnis gespielt hat. Und ist natürlich auch dieser Abstand, den er sich da auf diesen vorhin besprochenen Löchern rausgespielt hat, diese vier Schläge zum geteilten zweiten Platz, ist auch der größte Abstand seit tatsächlich Martin Keimer. Der hat ja in Pinehurst da natürlich eine Wahnsinns-Performance hingelegt und 8 Schläge Vorsprung gehabt. Das muss man sich immer wieder mal vor Augen führen. Das ist zwar immer ein Wahnsinns-Turnierergebnis von Martin Keimer. Das würde sich noch lange anheften können. Ich glaube, das wird so schnell auch nicht getoppt werden, dieser Abstand. Und aber Köpka ist dann da jetzt auf Platz 2 dahinter sozusagen. Und ist außerdem auch der 58. amerikanische Gewinner der US Open. Also die gab es insgesamt 117 Mal und 58 Gewinner davon waren direkt aus den Vereinigten Staaten.
Das ist ja quasi genau 50%. Quasi. Also nicht ganz. Ganz minimal. Also für meine Mathekenntnisse ist es 50%.
Ja, es ist okay. Das kann man so sagen.
Und die 67 vom Sonntag war die niedrigste Finalrunde bei einer US Open seit 2000. Damals Tiger Woods in Pebble Beach erfolgreich gewesen. Tiger Woods nicht dabei, Phil Mickelson nicht dabei. Das erste Mal die Serie seit 1994, dass einer der beiden Großen nicht mit am Start war. Haben wir sie vermisst? Langes Schweigen.
Ich bin gemein und sag, wenn, dann Mickelson.
Ja.
Tatsächlich, also weil er halt für den Thrill dann immer zuständig ist und er wahrscheinlich, wenn er in die Schlussrunde gekommen wäre und den Cut geschafft hätte, da wahrscheinlich irgendwelche wahnwitzigen Schläge da gemacht hätte. Und also das ist noch, was ich tatsächlich noch eher vermisse vielleicht. Tiger ist für mich, das ist jetzt vielleicht gemein, aber er ist für mich schon sehr weit weg inzwischen. Also das ist einfach, das ist so ein bisschen unwirklich alles. Er ist einfach ist eine Figur geworden, die doch sehr in die Vergangenheit gestellt wird von allen, weil natürlich absolut jeder und absolut zu Recht betont, wie viel der Sport und auch möglicherweise jeder einzelne Sportler heutzutage ihm zu verdanken hat. Aber es ist halt Vergangenheit. Und im Moment, da brauchen wir gar nicht auf irgendwelche Geschichten und Eskapaden eingehen, aber im Moment gibt's ihn nicht im Golfsport. Und ich glaube auch nicht, dass es heute und morgen und übermorgen wieder so passieren wird. Und deswegen konzentrieren wir uns lieber auf die Spieler, die vor Ort sind und die auch spektakulär sind. Ich habe mich immer noch nicht davon erholt, dass ja wirklich ein großer Teil der Weltranglisten Top Ten tatsächlich am Cut gescheitert sind, muss ich sagen.
Ja.
Ja, also irgendwie, also was heißt nicht davon erholt, das ist auch am Tag nach dem Turnier für mich immer noch bemerkenswert. Also ich kann es nicht fassen, dass da 2 oder 3 davon den Cut nicht schaffen, ist normal. Aber diese Häufung, dass du wirklich komplette Flights, also die Featured Flights fast komplett zum Teil ausscheiden hast sehen müssen, das fand ich schon krass. Naja, aber er hat jedenfalls, um zurück zu Brooks Koepka zu kommen, hat da jetzt wirklich in seinem 15. Major überhaupt nur hat er schon seinen ersten Titel gewonnen. Da würde sich natürlich Sergio García auch drüber freuen, wenn er nicht ganz so lange gebraucht hätte. Bei ihm war es, glaube ich, wie viel? Das 73.
Ja, ja.
Und insofern, also Brooks Koepka da jetzt ein früher Closer mit diesem Thema und ich denke, das gibt dem auch nochmal einen Boost. Ich meine, der war jetzt eh gut dabei und der wird auch weiterhin jetzt noch mehr Selbstvertrauen haben und noch besser wahrscheinlich da zurechtkommen.
Brooks Koepka leider nicht dabei in München ab Donnerstag bei der BMW International Open, aber zum Beispiel Henrik Stenson dabei, Martin Keimer dabei. Martin musste jetzt nah am Wochenende noch spielen. Henrik Stenson, der konnte sich schonen für München.
Ja, wobei ich diese Frage mir, glaube ich, spare, ob das nicht jetzt auch toll war, dass er sich so schön einspielen konnte in München, weil er ja den Cut nicht geschafft hat. Das sprechen wir vielleicht besser nicht an.
Ich glaube auch.
Aber Stenson, gut, der hat den Vorjahressieg ja in Köln errungen. Insofern gibt's, denke ich, schon eine kleine Motivation zu sagen, okay, lege ich noch einen nach in München auf einem anderen Platz. Aber ja, das Feld ist ja generell toll bei den BMW International Open und da wird Stenson sich wie immer bei jedem Turnier eigentlich fast schon auch anstrengen müssen. Also da wird's durchaus Spieler geben, die da gute Ergebnisse rausfeuern.
Stenson natürlich als Titelverteidiger sozusagen, auch wenn es am anderen Standort war, aber zumindest des Turniers, der Headliner zusammen mit Sergio Garcia, geteilter 21. jetzt in Erin Hills geworden, 70, 71, 71, 72 und natürlich auch ein ganz wichtiger Mann bei einem deutschen Turnier, nämlich der einzige bisher deutsche Gewinner dieses Turniers, 2008 nämlich war das, zweiter European Tour Titel damals für Martin Keimer, der ist jetzt geteilter 35. geworden. Was kann Martin mitnehmen aus dieser US Open nach München zum Heimspiel?
Ja, schwierige Frage tatsächlich. Also er hat auf jeden Fall phasenweise gezeigt, natürlich wozu er imstande ist. Die Scores sind insgesamt natürlich zu hoch, einfach fürs Turnier und für ihn auch. Aber ich finde trotzdem, dass er jetzt rein golftechnisch da gar nicht so furchtbar schlecht ausgesehen hat. Und denke trotzdem, dass das, es ist wie bei so vielen anderen ja auch, dass das jede Woche eigentlich passieren kann, dass da einfach der Schalter umgelegt wird. Und grundsätzlich ist Martin Keimer, außer jetzt, wenn er komplett verletzt oder außer Form wäre, immer in der Lage, die BMW International Open zu gewinnen. Und also da freue ich mich sehr darauf, ihn da so ein bisschen aus der Nähe beobachten zu können. Und dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr noch zu seinem Spiel sagen. Er ist natürlich dann von den Fernsehbildern auch irgendwann sträflich vernachlässigt worden, weil die ja immer natürlich ganz gemein die Leute nicht so oft zeigen, die da jetzt nicht wirklich in Führung sind und gerade einen guten, super Tag haben.
Wir werden ihn natürlich in den nächsten Tagen in München dann ganz genau beobachten und dann auch während der Übertragung ab Donnerstag dann ein genaues Auge drauf haben, was mit Martin Keimer los ist, wie er sich schlägt in München. Ein Münchner Eigengewächs vom Golfclub München-Eichenried nämlich genau, der war auch jetzt bei der US Open als zweiter Deutscher mit dabei. Stefan Jäger, der Mann, der ja für die nächste Saison schon das PGA-Tour-Ticket sicher hat und in diesem Jahr noch auf der Web.com-Tour darum kämpft, vielleicht den dritten Saisonerfolg zu feiern und dann gleich direkt aufzusteigen auf die PGA-Tour. Stefan Jäger mit einer 71 gestartet, eine 73 und eine 74 dann am Freitag und Samstag nachgelegt. Sah eigentlich so insgesamt ganz solide aus. Dann am Schlusstag ging es für ihn nochmal 9 Plätze runter auf den geteilten 60. mit einer 79, aber insgesamt unterm Strich kann man sagen, ja, zweite US Open passt irgendwo.
Also ich würde das in jedem Fall als positiv verbuchen, auch aus seiner Sicht. Natürlich bist du jetzt da nicht so thrilled, wenn du da geteilter 60. bist und es ging ja quasi bergab bei ihm, also die Scores wurden ja mit jedem Tag dann ein bisschen schlechter und die 79 in der Schlussrunde, die wird ihm nicht gefallen haben, da hat er einfach viel zu viele Bogies gespielt, hat nur ein einziges Birdie gehabt an der 6 und schon so eine richtige Bogieserie am Anfang von 2 bis 5 und das ist natürlich, da bist du dann echt demoralisiert auch schon so ein bisschen und auf den Back 9 ging es dann nochmal weiter mit 3 Bogies. Er ist aber nicht der Einzige, der solche Scores gespielt hat. Er war auch früh draußen, er hat auch unter dem Wind gelitten mit Sicherheit, auch wenn ich da jetzt nicht viel gesehen habe von ihm, muss ich gestehen. Und da geht es einfach darum, Erfahrung zu sammeln und dabei gewesen zu sein. Ich meine, du musst sehen, dass ein Hao Tong Li, der ja auch European Tour Winner schon ist und also quasi eigentlich so ein bisschen höher anzusiedeln ist, vielleicht auch von der Spielerfahrung her auf größeren Turnieren. Der erste Chinese, der übrigens auch den Cut geschafft hat bei den US Open, wenn ich mich da jetzt nicht vertue, der hat eine 84 gespielt am Schlusstag. Also der hat angefangen 74 und 70, das war völlig okay, das hat ja offensichtlich auch für einen Cut gereicht, der ja bei unserer ganzen prominenten Phalanx da ja schon mal nicht erreicht wurde und hat dann am Wochenende eine 82 und eine 84 gespielt. Und wie gesagt, der ist Turniersieger, das ist nicht irgendein Amateur, der da zufällig irgendwie auf der Wiese rumläuft. Und insofern muss man es immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Auch Adam Hadwin zum Beispiel, der hat mit einer 68 angefangen am ersten Tag, der Kanadier, und ist in der Lage, hervorragendes Golf zu spielen und ist auch Winner schon auf der PGA Tour und alles und spielt 68, 74, 75, 80 und ist also teilt sich den 60. Platz mit Stefan Jäger. Also das relativiert, finde ich, das Ganze schon sehr und ich finde es immer noch total klasse, dass er das geschafft hat, da den Cut zu überstehen und Erfahrung sammeln konnte und jetzt soll er einfach weitermachen. Ich glaube, der wird auf seiner Welle weiterschwimmen und wenn er da noch ein super Ergebnis irgendwie hat, vielleicht sehen wir uns dann schon bald auf der PGA Tour.
Sind wir gespannt. Also wir sehen uns auf jeden Fall oder sehen ihn auf
nein,
jeden Fall.
Nein, ihn natürlich
aber,
nicht.
Nein, wir sehen ihn auch auf jeden Fall, aber dann vielleicht schon ein bisschen früher. Vielleicht noch im Laufe dieser Saison. Würde uns natürlich dann sehr freuen, ihn neben Alex Shaker und ja Martin Keimer in Teilzeit zumindest auf Einladung bei einigen Turnieren dann regulär dann begrüßen zu können, bei den Turnieren und dann eben auch hier noch ausführlicher thematisieren zu können, als wir das bisher mit der Web.com-Tour machen. Aber wir haben natürlich das Auge immer da drauf und achten darauf, ob der dritte Sieg irgendwann kommt. Ja, in dieser Woche dann habe das Auge auf München, auf dem BMW International Open Event im Golfclub München Eichenried. Das bei uns heute großes Thema und hier in der Sendung natürlich die US Open gleich noch weiter Thema. Wir haben noch ein paar Spieler, über die wir sprechen müssen, und das tun wir gleich bei uns in der Sendung.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Die US Open in Erin Hills in Wisconsin sind Thema hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Wir blicken nochmal zurück. Den Sieger haben wir gewürdigt. Aus deutscher Sicht haben wir auf das Turnier geschaut. Jetzt müssen wir noch ein paar, ja, Geschichten noch rund um dieses Turnier erzählen, die natürlich auch großen sportlichen Bezug haben. So zum Beispiel der geteilte Zweite, Hideki Matsuyama, auch einer, den wir vor der Saison, nicht nur wir, sondern auch die, die sich als noch größere Experten outen, gerade aus den USA, immer so als möglichen Major-Sieger in dieser Saison auf dem Zettel hatten, beim Masters schon gedacht haben, dass er da vielleicht zuschlägt, jetzt vielleicht auch bei der US Open wieder mit in den Kreis der Spieler, die in Contention sind, kommt. Und das hat er dann am Ende ja auch geschafft, geteilter Zweiter geworden, Desiree, und damit auch in der Weltrangliste wird es für ihn einen Sprung ganz weit nach vorne geben.
Ja, also wie die Platzierung bei den US Open, nämlich auch Zweiter. Der wird in der Weltrangliste tatsächlich vorbeiziehen, unter anderem auch an Rory McIlroy und Jason Day, und hat also nur noch Dustin Johnson vor sich, und das ist natürlich die höchste Karriereposition für ihn. Und auch das Beste, was ein Japaner jemals in der Weltrangliste erreicht hat. Das ist also richtig, das spricht halt auch für die Konstanz, die er hat. Also für die wirklich vielen richtig guten Ergebnisse, die da einfließen in diese Wertung. Und er hat halt also eine wirklich krasse Sonntagsrunde gespielt, wenn du dir die Scorekarte anschaust. Das ist schon ziemlich hammermäßig. Also er hat schon mal gleich mal Birdie gespielt auf 1 für 5, dann kam ein Bogey, okay, kann ja mal passieren. Das war dann noch nicht so spektakulär. Er war dann mit minus 2 an der 10 angekommen und spielt dann Birdie 11, 12, 14, 16, 18. Nur ein Bogey dazwischen mal an der 15. Spielt also eine minus 6 für den Tag. Und das war halt natürlich nicht genug, um Brooks Koepka noch einzufangen, der da schon zu weit weg war dann. Aber er hat halt wirklich noch Brian Harman da eingeholt und sich diesen zweiten Platz eben geholt, diesen geteilten zweiten Platz, der ja für die Weltrangliste dann eben auch so maßgeblich ist. Und also bei Matsuyama warte ich eigentlich jetzt inzwischen auch stündlich drauf, dass da mal der ganz große Titel auch kommt. Das ist, glaube ich, jetzt mal fällig. Er und Fowler sind eigentlich jetzt so die beiden prominentesten Kandidaten, wenn du so möchtest.
Also die beiden haben wir dann natürlich auch weiter auf dem Radar. Die Open kommen ja bald noch. Da war Ricky Fowler zum Beispiel auch schon mal geteilter Vierter. Also die, auch dem liegen Linkskurse.
Ja, also können könnte er es schon. Also, nein, bei Ricky Fowler ist es auch das Ding. Und ich meine, wie gesagt, da haben wir schon anderen Spielern, siehe Garcia Westwood und Luke Donald und was weiß ich, wer noch alles, ja schon lange Jahre auch zugeschaut. Es gibt halt nur die 4 Majors im Jahr und da muss er halt mal das jetzt durchbringen. Nee. Ich finde aber jetzt, also Fowler ist jetzt wirklich nicht der Älteste von dieser Gruppe, der noch nicht Major-Sieger, und insofern würde ich ja jetzt mir nicht so viel Stress machen. Was aber Fakt ist, ist, dass er wirklich diese Kurse spielen kann und dass er theoretisch auch Open-Sieger werden könnte. Wir werden sehen.
Werden wir natürlich auf den Blick haben. Open-Sieger 2012, das war Ernie Els, den sehen wir in der nächsten Woche auch in München wieder bei der BMW International Open hier live auf meinsportradio.de ab Donnerstag bis Sonntag. Und Ernie Els, den werden wir aber vielleicht bei den Majors in der nächsten Saison dann nicht mehr sehen. Der hatte 2012, wie gesagt, die Open Championship gewonnen, sich damit eine 5-jährige Exemption für die Majors erspielt. Nur, die läuft in diesem Jahr aus, und wenn er es nicht schafft, irgendwie die zu verlängern und auf irgendeine Weise sich sich für weitere Majors zu qualifizieren, dann könnte diese große, auch Major-Karriere, bald beendet sein. Ernie Els jetzt nochmal geteilter 55. geworden. Müssen wir von dem langsam Abschied nehmen, ihn vielleicht auf die Champions Tour. 3 Jahre hat er noch, bis er 50 ist, ja, verabschieden.
Ich glaube, dass es tatsächlich so ein bisschen auslaufen wird. Es ist, ich meine, er sieht es schon richtig. Er hat gesagt, es war 25 großartige Jahre. Er war selbst überrascht. Also muss man auch sagen, ist auch so eine witzige Geschichte, weil er natürlich bei den US Open auf T1 wird er natürlich angekündigt. Mhm. Und dann kommt halt der Sprecher und sagt, on the T, the 1994 and 97 US Open Champion Ernie Els. Und dann hat er selbst gesagt, so, dass er ein bisschen erschrocken ist fast und hat gesagt, I thought, man, has it been that long? Also er hat da selber lachen müssen und er guckt da wirklich auf lange Jahre, also Jahrzehnte eigentlich tollen Golfes zurück und sagt selbst, how many guys can say they played in 25 years of US Opens? Können tatsächlich nicht viele, kann zum Beispiel kein Tiger Woods. Und insofern ist es, ja, ich glaube, dass er schon so langsam, er ist immer noch in der Lage, tolles Golf zu spielen und vielleicht passiert da auch noch irgendwie ein Turniersieg oder irgendwas, was ihn dann dazu auch wieder qualifiziert, die großen Turniere zu spielen. Aber ich denke, meine Güte, er kann sich theoretisch immer noch qualifizieren für den nächsten US Open. Klar. Und er wird natürlich tatsächlich auch die Open spielen, dann in Großbritannien. Und da ist übrigens sein das ist ja seine Ever Qualification, also da kann er bis er 60 ist spielen. Insofern, da werden wir ihn immer sehen und ja, das ist so ein bisschen, also er hat für mich tatsächlich so ein bisschen so eine leicht absteigende Komponente, aber ich sehe ihn wahnsinnig gern. Er wird auch in München wieder da sein, jetzt bei dem BMW International Open und das ist so ein toller Spieler, so ein toller Mensch, so ein entspannter Typ. Da ist es vielleicht auch nicht so wichtig, ob der jetzt dann noch Turniere gewinnt und Mods für Aufsehen sorgt, sondern es ist vielleicht einfach nur wichtig, dass er dem Golf-Circuit angehört und auch von dieser Art ein bisschen was an die anderen weitergeben kann.
Seit 2010 schon Mitglied der World Golf Hall of Fame, also eine absolute Legende. 4 Major-Siege, 19 PGA-Tour-Titel, 28 European-Tour-Titel. Also das sucht schon wirklich seinesgleichen. 2-mal Gewinner der Order of Merit auf der European-Tour 2003 und 2004. Und sein letzter Turniersieg übrigens 2013, BMW International Open. Vielleicht schließt sich da ja auch noch wieder so ein kleiner Kreis und er kann sich da noch ein bisschen pushen für die nächsten Jahre. Schauen wir einfach mal. Ansonsten, man kann sich auch einen Ernie Els ins Weinregal stellen. Der macht ja in erlesene Weine aus Südafrika.
Oh ja, habe ich tatsächlich als große Weinliebhaberin noch nicht probiert, aber heißen Big Easy zum Teil, also sein Spitzname. Und muss ich mir tatsächlich auch mal wirklich jetzt holen. Das hilft ja nichts, um mal probieren. Ich habe übrigens mit seinen Schwungvideos gelernt. Also diese, wenn du selber Videoaufnahmen machst von dir, also mein Vergleichsvideo in meinen Anfangstagen war immer Ernie Els. Damals war das einfach der Big Easy Schwung.
Und ich dachte, Jim Furyk. Ich hatte auf Jim Furyk getippt, weil du den nicht magst.
Man könnte jetzt böse Zungen würden sagen, vielleicht auch Thomas, der mich ja schon spielen sehen hat, würde sagen, es sieht eher aus wie bei Jim Furyk, aber das Vorbild war eigentlich Ernie Els.
Ich darf da gar nichts sagen, ich habe nicht mal einen Schwung.
Ja doch, ich habe schon einen und es ist hoffentlich nicht zu Furyk-esk.
Können wir uns vielleicht auch mal drüber dann in München unterhalten, vielleicht können wir ein paar Videos von dir auf der Range noch ins Netz stellen.
Na klar, das machen wir auf jeden Fall. Das ist mein Ruf endgültig ruiniert.
Kleiner Driving-Contest mit Ernie Els. Mal gucken, was wir da organisieren können. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein bisschen Social-Media-Material und bei uns auf der Webseite auf das ein oder andere Video aus München-Eichenried dann freuen. Ernie Els, über den haben wir gesprochen. Wir haben auch noch ein bisschen mehr über das wir sprechen müssen. Justin Thomas zum Beispiel, wir hatten seine Superrunde am Samstag ja schon thematisiert, diese 63, mit der er ja mehrere Rekorde da auch dann eingestellt hat, unter anderem auch den guten von Johnny Miller, der sich ja von nicht so viel beeindrucken lässt, der Experte im US-Fernsehen. Mittlerweile ist früher Major-Sieger und Masters-Sieger gewesen, der auch gesagt hat, ja, Rory McIlroy müsste auch mal ein bisschen dominanter auftreten. Also der lässt sich von nicht viel beeindrucken, auch von der Rekordrunde von Justin Thomas übrigens nicht. Er hat gesagt, es gibt so eine und so eine Runden.
So kann man das natürlich auch sagen. Fakt ist, dass diese sehr historische Runde von Justin Thomas, etwas ungewöhnlich dokumentiert ist, sagen wir es mal so, weil er tatsächlich auf der Runde war mit Jonathan Randolph. Das ist ein Spieler aus Mississippi und die kennen sich, also der pendelt so ein bisschen zwischen PGA Tour und Web.com Tour. Und die kennen sich seit so Junior-Events und also Randolph war natürlich eben auch natürlich beeindruckt von der Special Performance. Das Problem war nur, dass Randolph die Scorekarte natürlich von Thomas geführt hat. Und er hat am Anfang die Scorekarte halt so ein bisschen zerrissen, also halt so ein Eck weggerissen, weil sie wohl nicht in seine Hosentasche gepasst hat. Und jetzt ist also diese historische Scorecard von Justin Thomas, als er natürlich noch nicht wissen konnte, dass das so geschichtsträchtige Runden dann gibt an dem Tag, hat er also diese historische Scorecard, die man dann natürlich ja immer aufhebt und einrahmt und was weiß ich was alles, die ist also so ein bisschen abgenippelt, weil Randolph keine groß genug Hosentasche hatte irgendwie. Das finde ich natürlich eine witzige Geschichte.
Ist aber auch dann wieder was Besonderes. Also das macht im Grunde diese Scorekarte dann noch besonderer. Er hat auch angeboten im Scoring-Zelt, ach Leute, ich fülle noch mal eine neue aus, dann könnt ihr eine richtig heile abheften. Aber da hat die Jury dann auch gesagt, ach nö, komm, lass mal, ist schon alles in Ordnung so. Und Justin Thomas hat es, glaube ich, auch mit Humor genommen. Also alles,
na klar,
alles im grünen Bereich und von daher.
Aber witzig, wie er selbst gesagt hat, if that goes in the Hall of Fame and it's all torn and jacked, they are going to be wondering who in the world Jonathan Randolph is. Also er macht sich da eher Sorgen um seine eigene Reputation als Scorekartenverunstalter. Ist eine nette Geschichte auf jeden Fall.
Aber so wird sein Name auch für die Vergangenheit konserviert, denn sportlich würde man sich wahrscheinlich sonst vielleicht nicht jedermann in 10 Jahren noch an ihn erinnern.
Na, möglich. Er hat ja noch Zeit, da kann er noch was werden.
Das sage ich möglicherweise ist er nicht
aber. So, ne?
oder aller Vorsicht mit ganz viel Vorbehalt. Kann alles ja noch kommen, dass er da vielleicht durchstartet und irgendwann knabbelt ihm vielleicht selber mal einer die Scorekarte so ein bisschen ab. Vielleicht auch bei einem großen Triumph. Wer weiß es schon, es kann ja alles passieren. Die First-Time-Winner geben sich ja bei den Majors wirklich die Klinke in die Hand zum 7. Mal in Folge. Du hast es vorhin ja schon gesagt, diese Nummer. Also den richtig dominanten Spieler, der alles in Grund und Boden spielt, gibt es momentan einfach nicht.
Nee.
Und das ist irgendwo auch gut so.
Ich finde es total interessant, weil du hast, also ich kann mich schon noch trübe daran erinnern, dass es dann Schlussrunden gab, wo du natürlich begeistert warst von Tiger Woods Spiel, wenn du das so angeguckt hast, weil es auch spektakulär war. Aber es gab natürlich auch oft den Fall, dass du so ein bisschen gedacht hast, naja, schon wieder. Also die anderen kamen halt einfach nicht ran. Und das war ja auch, diese Dominanz war ja dann auch so, das ist ja dann auch immer so ein mentales Hemmnis, dass ja dann irgendwann einfach klar war, dass an ihn ja keiner rankommt. Das war dann irgendwie so eine kleine Zweiklassengesellschaft. Und ich meine, natürlich hat er nicht jedes Turnier gewonnen und da gab es Leute, die ihn besiegt haben und bla und alles. Aber jetzt ist es wirklich so komplett offen und das finde ich reizvoll, das finde ich toll, weil einfach die ganzen Spieler, die da unterwegs sind, richtig tolles Golf spielen und tolle Schläge zeigen, zum Teil auch tolle Rundenentwicklungen zeigen bei so einem Turnier. Und dann ist mir das egal, ob da jemand Tiger Woods heißt oder anders heißt, dann kannst du genau die gleiche Begeisterung dafür entfachen. Und ich finde es toll, wenn das Feld so nah zusammen ist. Und ich würde tatsächlich mich nicht aus dem Fenster lehnen wollen, um einen Tipp für die Open abzugeben zum Beispiel, wer da möglicherweise gewinnen könnte.
Da lassen wir auch lieber erstmal noch die Finger von. Es ist ja auch noch ein paar Wochen hin. Wir lassen, glaube ich, auch von einem Tipp für München-Eichenried die Finger, oder?
Ja, bitte.
Das werden wir einfach erleben. Wir werden die Stimmung aufsaugen und hoffentlich an euch vernünftig rüber transportieren können, dass ihr auch die Golfbegeisterung dann mitbekommt, die in München auf jeden Fall da sein wird. Desiree, du hast das Turnier ja schon ein paar Mal in den letzten Jahren besucht. Die Stimmung ist immer gut.
Ja, auf jeden Fall. Also BMW macht sich da Riesenarbeit und macht einen super Job. Die Spieler kommen ja nicht zuletzt auch deswegen gerne zum Turnier, weil es einfach so eine familiäre Atmosphäre ist und weil das Rahmenprogramm drumherum auch einfach cool ist. Sie sagen, die Leute sind nett und so weiter. Das ist halt auch maßgeblich. Die gehen ja nicht nur nach Platz und Preisgeld. Und da wird schon dafür gesorgt, dass die Spieler sich wohlfühlen, dass auch das Publikum sich wohlfühlt. Und ich hatte da immer Riesenspaß und kann nur jedem empfehlen, der in der Nähe ist und die Chance hat, da hinzugehen. Mhm. Es ist ja an den ersten beiden Tagen, also Donnerstag, Freitag, sogar freier Eintritt, war es zumindest früher. Ich glaube, es ist auch dieses Jahr so.
Ja.
Und also da dann den Spielern mal folgen zu können und zugucken zu können, ist eine Riesensache und macht tierisch Spaß. Man kann auch übrigens was von lernen, wenn man möchte, weil du natürlich endlich mal die Spieler in Echtzeit siehst und nicht immer nur eingeblendet zu dem Zeitpunkt, wo sie gerade irgendeinen entscheidenden Schlag machen. Du siehst auch mal, was die dazwischen machen, was die futtern und wann die Wasser trinken und wann die aufs Klo gehen und was weiß ich was. Und das ist einfach, fand ich wahnsinnig interessant und ich freue mich auch jetzt schon wieder drauf.
Und wir werden es euch berichten, wir werden euch hautnah teilhaben lassen an diesem Turnier. Ab Donnerstag bei uns, 11.15 Uhr so circa, unsere Startzeit. Haltet euch einfach bereit, schaltet unsere mobile App ein, wenn ihr auf der Arbeit gerne unterm Tisch ein bisschen das Handy habt und zuhören möchtet, macht das einfach. Das sollte erlaubt sein. Ich gebe euch da möglicherweise auch noch eine schriftliche Entschuldigung für den Arbeitgeber. Das sollte alles funktionieren. Kurzer Hinweis noch, der Chronistenpflicht folgend. Die Damen sind ein bisschen zu kurz gekommen bei uns heute, aber die Meyer LPGA Classic hat am Wochenende auch gespielt. Brooke Henderson holt sich ihren ersten Turniersieg in diesem Jahr, gewinnt mit minus 21 vor Michelle Wee und Lexi Thompson, die mit minus 19 auf dem geteilten zweiten Platz liegen. Lydia Ko ist geteilte Zehnte, minus 16, also 5 Schläge hinter der Spitzenreiterin und Caroline Masson hat leider den Cut verpasst. Soweit noch zur LPGA und dann nochmal der Hinweis, Donnerstag Live-Golf bis Sonntag bei uns hier auf meinsportradio.de und dann nächsten Montag die neue Ausgabe von Nur Golf mit der ausführlichen Analyse der BMW International Open aus München-Eichenried. Desiree, vielen Dank für heute.
Gerne.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Nur Golf auf meinsportradio.de.